Wir kommen zu Kapitel 2. Und ich denke, hier ist jetzt etwas absolut Wichtiges geschehen. Wir sahen das letzte Mal, dass wir in der Apostelgeschichte 1 noch im Alten Testament sind, heilsgeschichtlich, weil eben die Gemeinde noch nicht da war, weil der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war, weil hier praktisch diese sogenannte Taufe im Heiligen Geist noch nicht passiert ist. Und jetzt kommt die große heilsgeschichtliche Wende, das heißt der Geburtstag der Gemeinde, der Neuaufbruch, Apostelgeschichte 2,1. Und wir sind hier nicht nur an einem Wendepunkt in der Heilsgeschichte, an einem ungeheuer wichtigen Kapitel, sondern auch vielleicht am gefährlichsten Kapitel in der Bibel. Über diese Bibelstellen in Apostelgeschichte 2,1 brach vielleicht die größte Verführung, die es bisher in der Kirchengeschichte gab, außer dem Katholizismus, der ja eine latente und eine langfristige Verführung darstellt. Aber in den Endzeitverführungen brach hier über diese Lehren aus Apostelgeschichte 2,1 die Pfingst und dann die charismatische Bewegung in die Gemeinde Jesu ein und hat ihre Opfer gefunden. Vielleicht gibt es kaum eine Lehre, die so verdreht wurde wie die Lehre von Pfingsten. Und darum ist es auch heute so wichtig, dass wir dieses Thema millimetergenau studieren. Es kommt sicher nicht darauf an, ob wir heute diese 4 Verse schaffen oder ob wir bloß ein Wort schaffen. Das spielt keine Rolle. So entscheidend ist, dass wir es verstehen in der Tiefe. Ich sehe natürlich auch, dass es langsam geht, aber lieber langsam und dafür verstanden als schnell und kein Verständnis. Ich lese uns Apostelgeschichte 2,1-4. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer und setzten sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das war plötzlich das Kommen des Heiligen Geistes. Jetzt ist es wichtig, dass wir die Bibel verstehen. Ich werde heute Teile aus Apostelgeschichte Teil 6 nochmals aufgreifen. Nicht, weil ich denke, dass man es nicht verstanden hat, sondern weil ich überzeugt bin, dass es wichtig ist, dass man diese zentralen Themen immer wieder sich vergegenwärtigt, bis sie in Fleisch und Blut übergehen. Wir haben, wenn wir die Bibel aufschlagen, auf der ersten Seite der Bibel etwas Erstaunliches. Sofort beim Schöpfungsbericht teilt uns die Bibel dann mit, in Vers 2, dass der Geist Gottes über den Wassern brütet. Das heißt, der Heilige Geist ist sofort da zu Beginn der Bibel. Und dann, als der Heilige Geist wirkt, dann plötzlich spricht Gott, das heißt, das Wort Gottes, der Herr Jesus, tritt in Aktion. Und hier ist interessant, hier wird der Heilige Geist noch allein dargestellt. Wenn wir dann auf die letzte Seite der Bibel gehen, Offenbarung 22, ab Vers 16, als der Jesus sich hier vorstellt, heißt es dann Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Wen dürstet, der komme. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, am Anfang der Bibel ist der Heilige Geist allein. Und am Schluss der Bibel heißt plötzlich, der Geist und die Braut sprechen. Das heißt, es ist im Heiligen Geist dann gelungen, aus der Menschheit die Braut des Lammes, das heißt die Gemeinde Jesu Christi, hervorbrechen zu lassen. Ich weiß, dass manche denken, das ist Israel. Aber lassen wir das mal beiseite. Spielt hier keine große Rolle für unser Studium. Sondern mir ist viel wichtiger, dass jeder begreift, was es mit Pfingsten, mit dem Kommen des Heiligen Geistes auf sich hat. Mir wurde noch beigebracht, dass ich ein neues Pfingsten brauche. Darum war ich auch ein Pfingstler. Weil ich dachte, ich brauche das, was in Apostelgeschichte 2 geschieht. Und man kann, das ist so eine Regel, in der Bibel eine Lehre nur verstehen, wenn man an die Wurzeln geht. Das heißt, wir benötigen, um eine biblische Lehre zu verstehen, in der Regel die gesamte Lehre der Bibel vom 1. Mose bis zur Offenbarung. Und aus diesem Grund möchte ich auch heute zuerst, wenn es um Pfingsten geht, hinein ins Alte Testament. Und zwar Pfingsten, das hört sich so seltsam an, ist ein ganz einfaches Wort, das heißt Pentekoste. Und meint nichts anderes als der 50. Und zwar, das ist nur eine Zählung, es war der 50. Tag. Also Pfingsten ist nichts Mystisches, nichts irgendwo Übernatürliches, sondern es war ein ganz normales jüdisches Fest und zwar der 50. Tag. Wenn wir die Bibel aufschlagen, im 4. Mose 28, Vers 26, da haben wir fast perfekt schon alles, was Pfingsten darstellt. Hier, von dem ist abgeleitet. Und am Tage der Erstlinge, wenn ihr dem Herrn das neue Speisopfer an eurem Wochenfeste darbringt, sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten, sondern ihr sollt dem Herrn zum Brandopfer lieblichen Geruchs darbringen. Und dann kommt noch das Zentrum am Schluss, Vers 29, 30. Es geht um Sühnung, die für die Menschen erwirkt wird. Und hier in dieser Stelle, da beschreibt die Bibel das, was im Neuen Testament Pfingsten heißt, als das Fest der Wochen. Das war das jüdische Wochenfest. Und zwar, was jetzt interessant ist, dieser Ausdruck wird aufgegriffen für das Pfingstfest und war auch von der Zählung her nach dem Passafest dieses nächstfolgende Fest, nämlich das Fest der Wochen. Und hier ist was ganz Wichtiges bei dieser Sache, und zwar da heißt es, es ist der Tag der Erstlinge. Das heißt, Pfingsten bedeutet etwas Neues. Da bricht etwas Neues auf, was vorher nicht da war. Erstlingschaft. Das heißt im Griechischen Aparchä und meint ein Anbruch. Ich schaffe auf der Bank, da weiß man, was das bedeutet. Es bedeutet die erste Rate. Der Anfang von etwas, das fortgesetzt wird. Und hier sagt die Bibel, dieses Pfingstfest oder dieses Wochenfest, das ist der Beginn der Erstlinge. Hier geschieht geistlich, hier geschieht heilsgeschichtlich etwas völlig Neues. Und jetzt geht die Bibel hier in sogenannter Allegorie, in einem Schattenbild hinein und deutet hier im Text bereits an, was dann zu Pfingsten wirklich geschah. Es heißt hier, dass dem Herrn ein neues Speisopfer dargebracht wird. Das heißt, es ist hier etwas Neues geschehen, ein neues Opfer. Dann sagt die Bibel, es wird eine heilige Versammlung geschehen. Ein schattenbildender Hinweis auf die Gemeinde Jesu Christi, die dort erst entsteht am Pfingstfest. Und es heißt weiter, dass keine Werktagsarbeit mehr vollrichtet wird. 6 Tage sollst du arbeiten. 6 ist die Zahl des Menschen. Das heißt, die Werke sind beendigt, so wie es im Hebräerbrief steht. Das große Werk am Kreuz vor Golgatha ist geschehen. Der Mensch braucht nicht mehr mit seinen Werken irgendetwas tun, sondern Gott hat es getan. Also wir haben hier von der Prophetie her ein Zentrum, das ausgerichtet ist auf das vollkommene Opfer. Es ist der Tag der Erstlinge, wo das Neue geschieht. Es wird ein neues Speisopfer dargebracht. Es geschieht eine heilige Versammlung, die Gemeinde Jesu Christi, und es wird keine Werktagsarbeit verrichtet. Das heißt, die Werke sind beendigt. Das Opfer Jesu ist allgenugsam und reicht für alle Ewigkeit aus, dass der Mensch aus sich heraus keine Werke mehr tun braucht, sondern aus diesem Opfer heraus gibt Gott dann das Neue, die neuen Werke, die vom Opfer her kommen. Aber der Mensch selber ist nicht mehr gefordert, Werktagsarbeit zu tun, das heißt, etwas zu bringen. Und dann sagt die Bibel, dass dann das Brandopfer geschieht. Brandopfer ist immer Bild auf Hingabe. Hat im Alten Testament oft den Symbolcharakter der Hingabe Jesu, aber auch den Hingabecharakter der Gemeinde. Es heißt, die Bibel sagt hier, das Fest der Wochen war ein Fest, an dem etwas Neues geschieht, ein neues Speisopfer. Eine heilige Versammlung, die Arbeit, die Werke hören auf und das Brandopfer, die Hingabe geschieht. Ich möchte, bevor wir hier in die Einzelheiten geht, gehen wir sofort in die Einzelheiten. Hebräer 10, Vers 10. Das neue Opfer. In diesem Willen sind wir geheiligt durch die Aufopferung des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal. Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet. Das heißt, hier geschieht dieses vollkommene Opfer Jesu, hier kommt das neue Opfer, dieses Opfer, das Gott sich selber herausgesucht hat. Speisopfer war teilweise mit Mehl, unvermischt, dieses reine Lamm, der Herr Jesus, der keine Sünde hatte, der ohne Sünde war, lässt sich für die Sünde der Menschheit zur Sünde machen und vergießt sein kostbares und teures Blut. Hier am Fest der Wochen wird das neue Speisopfer wirksam. Hier passiert's. Dann 1. Korinther 12, Vers 13. Diese wichtige Stelle. Wir wurden alle, das heißt jeder Gläubige, in einem Geist hinein in einen Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Wir wurden alle mit einem Geist getränkt. Das heißt, hier geschieht die neue Versammlung. In dem Moment, wie Pfingsten geschieht, wie das Fest der Wochen neutestamentlich anbricht, das Pfingstfest, bricht diese heilige Versammlung hervor. Das ist ganz wichtig zu wissen, heilsgeschichtlich. Die Gemeinde Jesu, dieses Geheimnis, dass Gott sich eine Heilskörperschaft herausbildet aus Juden und aus Heiden, es war ein Geheimnis. Und das bricht an Pfingsten hervor. Die Schrift sagt dann, es wird keine Werktagsarbeit mehr getan. Epheser 2, Vers 8 und folgende. Durch die Gnade seid ihr gerettet, vermittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das alles heißt Pfingsten. Pfingsten heißt nicht, was man uns weiß gemacht hat, in der Charismatik und in der Pfingstbewegung, Vermittlung von Kraft, ist ein Nebendefekt. Sondern Pfingsten, das Fest der Wochen, bedeutet, das große Opfer Jesu kommt zur Wirksamkeit in dem Sinne, dass plötzlich diese heilige Versammlung, der Leib Jesu Christi, die Gemeinde Jesu auf dieser Erde entsteht. Und für die Beteiligten, das heißt, die gerettet sind durch Gnade, bedeutet das, dass sie praktisch keine Werke mehr tun müssen aus sich selber. Dass die Werke beendigt sind. Das ist der Tod jeder Werksgerechtigkeit. Sondern das große Werk, so sagt hier die Bibel, ist das Opfer am Kreuz von Golgatha. Und aus diesem Werk heraus, als Reaktion, wirkt der Herr Jesus in uns die Werke, die vor Gott, dem Vater, wohlgefällig sind. Er wirkt sie in uns. Und hier steht was Ungeheures. Diese Werke sind vor Grundlegung der Welt bei jedem Gläubigen bereitet. Er muss nur noch im Glauben dem Herrn Jesus nachfolgen, dass zur Wirksamkeit kommt. Und man sieht jetzt bereits, was Pfingsten bedeutet. Pfingsten bedeutet, wenn der Heilige Geist kommt, dann ist das große Opfer Jesu Christi im Mittelpunkt. Dann ist in der Gemeinde plötzlich die Stätte der Segnung und die Stätte, wo der Mensch zur Ruhe kommt, nämlich in der Stellung in Christo. Das alles heißt Pfingsten. Und jetzt Römer 12, Vers 1 und folgende. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verändern in eurem Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute, der Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, es ist jetzt plötzlich vollkommene Hingabe möglich, aufgrund des Opfers. Und das ist die ungeheure Botschaft. Und das ist das Ende, ich sag's einmal, der Elite. Das ist das Ende der Verführung, in dem nämlich Gott hier mitteilt, dass praktisch jeder Gläubige, wenn man hier weiterliest, das ein Maß des Glaubens bekommen hat. Und dass er aufgrund dieses vollkommenen Opfers in der Lage ist, aufgrund Pfingsten, aufgrund dem Wochenfest, dass der Gläubige in der Lage ist, in seinem Maß des Glaubens Gott perfekt zu dienen. Es gibt keine großen und kleinen Gläubigen, sondern es gibt nur noch den Gläubiger, der gemäß seinem Maß des Glaubens Gott wirklich dient. Die Bibel nennt es hier in 1. Petrus 2 den priesterlichen Dienst. In der Theologie nennt man es das allgemeine Priestertum. Das heißt, die Gläubigen sind plötzlich in der Lage, jeder Gott zu dienen. Und das ist das Große, dass diese Hingabe plötzlich möglich ist. In 2. Korinther 8, Vers 5 steht eine ganz zentrale Stelle über diese Hingabe. Da heißt es, sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Das bedeutet Pfingsten. Durch die Innewohnung des Heiligen Geistes ist der Gläubige plötzlich in der Lage, sich Gott wirklich hinzugeben. Und in dem Moment, wie er sich Gott hingibt, dann löst Gott Epheser 2, Vers 8 bis 10 aus, innerlich. Dann beginnt der Gläubige, die Werke zu tun. Dann beginnt der Gläubige, wenn er gehorsam dem Lamme nachfolgt, praktisch in seine Berufung einzusteigen. Und das ist das, was Gott tut. Man könnte es ganz einfach erklären. Pfingsten bedeutet, Gott hat alles getan. Und dieses Paket, diese Vollausrüstung, die Gott dem Gläubigen schenkt mit dem Kommen des Heiligen Geistes, die ist für jeden Gläubigen realisierbar. Das heißt, in dem Moment, wie Pfingsten geschieht, ist jeder Gläubige in der Lage, Gott zu dienen. Jeder Gläubige ist in der Lage, Gott eine ganze Hingabe zu bringen. Jeder Gläubige ist in der Lage, fruchtbar zu sein, die Werke zu bringen, die Gott der Vater vor Grundlegung der Welt für ihn bereitet hat. Das ist das Fest der Wochen. Das ist ein Fest, ich sag's mal, der Ernte. Da beginnt die Ernte. Da beginnt auch die Ernte der Heiden. Aber wichtig ist, dieses Fest der Wochen, das sogenannte Pfingstfest, ist ein Fest, wo die ganze Segnungen, die ganze Fülle Jesu Christi ausgelöst wird. Das ist wichtig zu wissen. Das ist keine einfache Kraftvermittlung. Viel, viel mehr. Ich möchte noch eine Stelle lesen zu den Werken. In Hebräer 4, Vers 1 bis 4. So lasst uns nun fürchten, dass nicht etwa, während doch eine Verheißung zum Eingang in seine Ruhe hinterlassen ist, jemand von euch als zu spät gekommen erscheine. Denn auch uns ist die gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nicht, weil es durch die Hörer nicht mit dem Glauben verbunden wurde. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Das heißt, Pfingsten bedeutet auch, dass ein Mensch zur Ruhe kommt, innerlich. Dass er nicht mehr dauernd unter dem Leistungsdruck steht, Gott etwas zu bringen, sondern dass ein Mensch begreift, das heißt auch Pfingsten, dass er absolut nichts tun kann, dass Gott alles getan hat. Das Einzige, was er jetzt tun muss, dass er reagiert auf dieses große Opfer, so wie es die Bibel beschreibt. Dass er keiner mehr ist, der agiert, sondern dass er nur noch ein Reagierender ist. Gott hat alles getan und ich reagiere nur noch auf das, was Gott getan hat. Und hier ist ein ganz wichtiger Gedanke dabei, bei diesem Fest der Wochen. Wenn das wirklich so ist, wenn der Heilige Geist in mein Herz einzieht, wenn dann das neue Speisopfer wirksam wird, bei mir persönlich, wenn ich in einem Geist zu einem Leib getauft worden bin, das heißt, wenn ich zu der Gemeinde gehöre, wenn Gott bei mir die Forderung des Gesetzes durchgestrichen hat, das heißt, wenn die Werke erledigt sind, und wenn ich jetzt in der Lage bin, ein Brandopfer zu bringen, dann spielt sich der ganze Vorgang in erster Linie zwischen Herrn Jesus und mir ab. Das heißt, es ist eine Sache zwischen dem Erlöser und mir. Und damit endet die Macht der Menschen. Das ist ganz wichtig. In dem Moment hat Gott jedem Mensch seine Berufung, den er erlöst hat und der gerettet ist, ins Herz hineingelegt. Das heißt, jeder Mensch ist in dem Moment marschbereit für Gott in seiner Berufung. Und er ist jetzt in erster Linie seinem Erlöser gegenüber allein verantwortlich, diesen Weg der Nachfolge zu gehen. Das heißt, das Maß seines Glaubens zu leben, seinen Platz im Leib Christi zu erkennen, seine persönlichen Gnadengaben zu erkennen, auszuleben, anzuwenden, sein Arbeitsfeld einzunehmen. In dem Moment, wie Pfingsten geschieht, ist das alles beim Gläubigen vorhanden. Er kann, wenn er will. Es muss nur wachstümlich entwickelt werden, weil der Mensch ja wie ein Baby ist als Gläubiger. Er wird neu geboren, jetzt muss er wachsen.
Aber wichtig ist, mit diesem neuen Speisopfer ist alles da. Alles. Und wichtig ist, Pfingsten, es waren die Erstlinge. 2. Mose 34, 22. Dort heißt es, das Fest der Wochen, das Pfingstfest, sollst du halten mit den Erstlingen der Weizenernte und das Fest der Einsammlung, wenn das Jahr vergangen ist. Das heißt, hier geht's um die Erstlinge, um die Erstlingschaft. Und das ist wichtig von der Bibel her, dass wir es verstehen, was Erstling heißt. Beim Fest der Wochen geht's immer um den Erstling. In 1. Korinther 15, Vers 20, da beschreibt uns dann die Bibel, wer der Erstling eigentlich ist, nämlich der Herr Jesus selber. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden, als Erstling der Entschlafenen. Das heißt, er ist der Erste, der nicht vom Teufel gehalten werden konnte, weil er sündlos war. Und hier ist der Erste, der auferstanden ist, der Erstling als Prototyp. Es heißt im Griechischen sogar Prototokos. Das ist das Wort, wo unser Prototyp so ein bisschen abgeleitet ist, ein Wortstamm. Das heißt, er ist der Prototyp, der Herr Jesus. Er ist der Erstling. Und wenn man hier weitergeht von der Schrift her, Vers 23, ein jeglicher wird auferstehen in seiner Ordnung als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Er ist der Erstling. Und bei Pfingsten geht es um den Herrn Jesus. Es ist ein absoluter Hohn. Ich stelle mich da mal drunter, weil ich selber so war. Wenn man sich Pfingstler nennt oder wenn man ein Mann der Pfingstrichtung ist, dass man dann den Heiligen Geist in den Mittelpunkt stellt. Ist absolut unbiblisch. An Pfingsten, am Fest der Wochen, geht es um das Opfer. An Pfingsten geht es um den Erstling, um Jesus Christus. Und wir sehen das, wenn wir weitergehen. In Jeremia 2, die ersten 3 Verse. Und das Wort des Herrn erging an mich und er sprach, gehe hin und predige in die Ohren Jerusalems und sprich, so spricht der Herr, ich denke noch an deine jugendliche Zuneigung, an die Liebe deiner Brautzeit, da du mir nachzogst in der Wüste, in einem unbebauten Lande. Israel war damals dem Herrn geheiligt, der Erstling seines Ertrages. Und das ist jetzt was ganz Wichtiges. Der Erstling im Sinne des Prototyps ist der Herr Jesus. Er ist der Erlöser, er ist der Erstling. Und jetzt sagt die Bibel praktisch, der Erste, der diesem Erstling nachfolgen soll, dem diese Erlösung gehört, ist Israel. Ist wichtig von der Heilsgeschichte. In Römer 9, Vers 4 steht was ganz Einfaches. Israeliten, deren die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen gehören. Und das ist auch wichtig von der Heilsgeschichte her. Dieses Fest der Wochen, diese Erstlingschaft hat zuerst Israel gehört. Wenn ihr jetzt die Apostelgeschichte durchstreift, dann seht ihr zum Beispiel Apostelgeschichte 13, Vers 46, wie Israel systematisch seinen Erlöser ablehnt und dann erst bricht es eigentlich das Geheimnis hervor, dass die Heiden, das heißt wir, Mitteilhaber sind an der Erlösung. Wisst ihr, wir sind kein auserwähltes Volk, wir sind Deutsche. Wir sind Abkömmlinge der Germanen. Wir haben den Teufel angebetet in der Form Wotans. Das ist hochinteressant, wir gehen ja auf die Weihnachtszeit zu. Wotan wurde unter anderem verehrt, indem die gläubigen Diener, in dem Fall des Teufels, hingingen. Sie haben im Wald ein Baum umgesägt, eine Tanne, und haben diese Tanne vor der Tür in den Boden gerammt als Zeichen, dass sie sich dem Wotan geweiht haben. Und laut der Legende ist dann der Wotan mit einem Rentierschlitten, oder mit einem Schlitten mit Rehen davor, mit langem wallendem Bart vorgefahren. Ich glaube, man braucht ja nicht überlegen, wo unser Weihnachtsfest in der Wurzel herkommt. Wir sind absolut im alten Germanentum gelandet.
Und hier ist einfach etwas ganz Wichtiges bei dieser Sache. Israelisches auserwählte Volk, dem Gott die Kindschaft gab, dem Gott das Fest der Wochen anvertraut hat. Und aus dem Grund, wir sehen das nachher, sind auch in der Regel nur Juden dabei, als das Fest der Wochen hervorbricht, als der Heilige Geist kommt, als der Aufbruch der Gemeinde geschieht. Israel gehört es zuerst. Darum sind die ersten Menschen, die sich bekehren, die ersten Menschen, die wiedergeboren waren, alles Juden. Ist ungeheuer wichtig zu wissen. Ist aber Geheimnis in der Bibel. Wir werden in der Apostelgeschichte sehen, dass die Apostel und auch die Jünger Jesu, obwohl der Herr Jesus ganz klar verkündigt hat, dass die Heiden auch gerettet werden, dass es bis Apostelgeschichte 10 ein absolutes Geheimnis darstellt, dass auch die Heiden gerettet werden. Dieses Fest der Wochen, wo der Erstling Jesus Christus sich aus der Welt, eine Erstlingsgemeinde, herausruft, dass er sich seinen Leib bereitet, das war ursprünglich, so auf den ersten Blick, nur für Israel ersichtlich. Obwohl die Bibel ganz klar sagt, dieses Geheimnis, dass die Heiden dazugehören, bricht dann hervor. Und aus dem Grund ist auch die Heidenmission, dass Heiden gerettet werden, bis Apostelgeschichte 10 verdeckt. Sieht man nicht in der Bibel. Das ist ein Geheimnis. Und wenn ich jetzt meine Bibel lese, zum Beispiel im Alten Testament, in den Evangelien und im ersten Teil der Apostelgeschichte, wie wenn das alles Heiden wären, wie wenn die alle schon wieder geboren wären, wie wenn der Geist der Sohnschaft schon lange da wäre, wie wenn hier schon alles klar wäre, dann ist es unausweichlich, dass ich in den Irrtum hineingehe. Und aus dem Grund habe ich eigentlich etwas gemacht, wo ich mir lange überlegt habe, ob ich es machen soll. Ich bin nochmal zurückgegangen in diesen Teil 6, um diese Wurzeln nochmals zu zeigen. Ist mir so wichtig. Weil hier steht in Römer 8, Vers 23, nicht nur sie, sondern auch wir selber, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Die Erstlingsgabe des Geistes. Pfingsten heißt Erstlingsgabe des Geistes. Das heißt, der Heilige Geist kommt als Erstlingsgabe. Und jeder, der diese Erstlingsgabe hat, ist ein Erstling. Also alle, die heute in unserer Mitte sind, die gerettet sind, die wiedergeboren sind, sind biblisch gesehen Erstlinge. Sie sind der Erstlingsgabe teilhaftig. Sie haben den Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig zu sehen. Galater 4, Vers 4 bis 7. Ich möchte es nochmals aufzeigen, von der Heilsgeschichte her. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir das Sohnesrecht empfingen. Weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der schreit, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und hier ist was ganz Wichtiges. Die Bibel sagt, der Herr Jesus war unter dem Zeitalter des Gesetzes. Als der Herr Jesus kam, da war der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft, der die Erlösung vermittelt, nicht da. Das ist mal ganz wichtig. Der Heilige Geist war nicht da als Geist der Sohnschaft. Das ist enorm wichtig. Pfingsten, das Erstlingsfest, ist das Kommen des Heiligen Geistes. Aber nicht das Kommen der Kraftvermittlung. Nicht eine neue Zurüstung für bereits gerettete, wiedergeborene Gläubige. Sondern es ist das grundsätzliche Kommen zur Sohnschaft. Ab diesem Zeitpunkt, ab dem Fest der Wochen, können erst Erstlinge geboren werden. Ab Pfingsten ist erst Wiedergeburt möglich, vorher nicht. Die Heiligen des Alten Testaments waren zwar gerettet, im Sinne von bekehrt, aber die Wiedergeburt war nicht geschehen. Der Leib Christi war nicht da. Sie waren nicht in einem Geist zu einem Leib getauft. In dem Moment, praktisch wie sie dann hingehen und den Heiligen Geist empfangen, da geschieht der Leib Jesu Christi und da geschieht das Ungeheure, was vorher nicht war. Und Geschwister, mir ist es so wichtig, wenn ihr eure Bibel lest, es ist ein Unterschied zwischen 1. Mose und Offenbarung. Es ist ein Unterschied zwischen dem Römerbrief und dem 1. Buch Samuel. Wir dürfen nicht die Bibel lesen, als wäre es eine Ebene, sondern es sind hier andere Voraussetzungen. Das Fest der Wochen, das heißt, das Kommen des Heiligen Geistes war noch nicht geschehen. Als ich damals diese große Auseinandersetzung hatte, als ich mich von der Pfingstbewegung trennte, da haben mir die Leute versucht zu beweisen, dass der Heilige Geist im Alten Testament gleich da war wie heute. Sie nahmen dann David. Aber es hat nicht funktioniert. Das ist ein ganz einfacher Grund. Ich möchte es nochmals wiederholen. Johannes 7, Vers 37. Als der Herr Jesus das Kommen des Geistes der Sohnschaft, das heißt seines Heiligen Geistes, ankündigt, da betont er: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geiste, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das heißt, der Geist der Sohnschaft war nicht da. Jetzt versteht ihr, ich kann jetzt nicht die Bibel lesen im Alten Testament oder in den Evangelien und so tun, als wären diese Leute alle wiedergeboren gewesen. Dann muss ich zum Irrtum gelangen, zur Verführung, zum falschen Schluss. Und es ist ganz wichtig, dass wir begreifen, das Kommen des Heiligen Geistes am Fest der Wochen, das sogenannte Pfingstfest, ist nicht eine Vermittlung von Kraft, sondern das ist die Geburtsstunde, wo die Erstlinge geboren werden. Dort entsteht die Gemeinde. Dort kommt der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft. Und er war nicht da, sagt der Herr Jesus ganz klar. Im Haggai 2, Vers 5. Da erklärt er, wie der Heilige Geist im Alten Testament da ist. Das Wort gemäß, welchem ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, soll bestehen. Mein Geist bleibt in eurer Mitte. Das heißt, der Heilige Geist war nicht in allen Kindern Israel. Lest mal die Bibel. Sondern der Heilige Geist war in der Schechina, in der Wolke- und Feuersäule der Stiftshütte, dem Zelt der Zusammenkunft. Dort war der Heilige Geist. Und dann war der Heilige Geist, ich lese jetzt nicht die Stelle, in der Elite. Er war nur im König, im Priester, im Prophet und im Arbeiter in der Stiftshütte. Zum Beispiel Bezalel. Das heißt, der Heilige Geist war immer in der Mitte Israels. Die Wolke- und Feuersäule ging vor Israel her. Aber dass er im Herzen drin war, war nur bei 4 Personengruppen der Fall. Nur bei einer ganz kleinen Gruppe. Bei David zum Beispiel, beim König. Bei Samuel, dem Prophet. Gerade beim Bezalel, beim Arbeiter an der Stiftshütte. Bei den Priestern. Bei diesen Leuten, da war der Heilige Geist im Herzen, aber nicht bei der Masse. Das heißt, und wenn Gott den Heiligen Geist verheißt, dass der Geist der Sohnschaft kommen soll, dann war es klar, der war nicht da, der war in Israel nur begrenzt, im Volk und im Teil der Elite, aber er war nicht in der Masse. Denn im Matthäus-Evangelium sagt die Bibel nochmals vom Herr Jesus, so eine versteckte Stelle, Matthäus 2, Vers 11, dass hier zum Herr Jesus diese Magiere, diese Weisen aus dem Morgenlande kommen und sie bringen ihm seine Gaben dar, Nahegaben. Und zwar Gold, Weihrauch, Myrrhe. Gold war das Metall des Königs. Weihrauch war der Stoff des Priesters und die Myrrhe war die Bitterkeit des Propheten. Wir haben hier die drei Ämter. König, Priester, Prophet, schattenbildlich dargestellt. Und darum sagt auch die Bibel vom Herr Jesus, er selber hat den Geist nicht nach Maß vom Vater im Himmel erhalten. Er hat den Geist in Fülle, ohne Maß und Ziel. Der Heilige Geist ist in der absoluten Fülle im Herr Jesus gegenwärtig. Jetzt kann man sich ganz leicht merken, im Alten Testament war der Heilige Geist in der Stiftshütte, in der Wolke- und Feuersäule gegenwärtig. Und er war in der Elite, im König, Priester und Prophet. Und im Arbeiter in der Stiftshütte. Im Neuen Bund, als der Jesus über diese Erde geht, konzentriert sich der Heilige Geist auf ihn. In ihm ist jetzt die Fülle. Er ist jetzt der König. Er ist jetzt der Priester. Er ist der Prophet. Der ganze Heilige Geist ist jetzt auf dem Herr Jesus. In Fülle. Aus dem Grund liest man auch in den Evangelien, so gut wie nichts von einem autonomen Wirken des Heiligen Geistes. Sondern das heißt immer, Kraft, Dynamik ging von ihm aus, von Jesus. Sie berührt den Saum seines Kleides. Von ihm geht alles aus, weil in ihm die Fülle des Heiligen Geistes war. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Galater sagt uns, als die Zeit erfüllt war, sendet Gott seinen Sohn. Er bringt dieses vollkommene Opfer, dieses neue Speisopfer, um das Fest der Wochen, das Pfingstfest zu erfüllen. Durch dieses vollkommene Opfer kommt nämlich der Geist der Sohnschaft. Durch dieses vollkommene Opfer wird die Gemeinde in einem Geist zu einem Leib getauft. Durch diese Tat Jesu im Kreuz von Golgatha, durch seine Auferstehung, durch seine Himmelfahrt, durch das Eingehen des himmlischen Heiligtums, erhält er vom Vater im Himmel den Heiligen Geist als Geist der Sohnschaft. Und das war vorher nie der Fall. Und diesen Geist gießt er aus. Und dann bricht alles, was wir gelesen haben, im 4. Mose 28, hervor. Dann plötzlich ist das neue Speisopfer wirksam. Dann plötzlich gibt es die neue heilige Versammlung, die Gemeinde. Dann plötzlich sind die Werke beendigt. Ich kann plötzlich Gott dienen, wohlgefällig, durch das vollkommene Opfer. Und ich kann mich Gott hingeben, dass Gott praktisch mit mir zufrieden ist. Gott wird völlig befriedigt durch das vollkommene Opfer. Das ist was völlig Neues, was vorher nicht gab. Jetzt kommt das Entscheidende. Ich lese uns dazu Sprüche 1, Vers 20 bis 23. Hier ist wieder ein Schattenbild auf unseren Herrn Jesus Christus. Die Weisheit. Und wir wissen, dass die Weisheit ein Bild, ein Name Jesu Christi ist. Er ist die Weisheit Gottes. Lest in Ruhe daheim Kapitel 8, dort wird es geoffenbart. Die Weisheit ruft draußen laut, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören. Im ärgsten Straßenlärm schreit sie, an den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Wie lange wollt ihr Einfältigen die Einfalt lieben, ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Kehr um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist sprudeln lassen, euch meine Worte kundtun. Das heißt, der Heilige Geist kommt aus der Quelle der Weisheit, nämlich aus dem Herr Jesus. Und er ist verbunden mit dem Worte Gottes. Das sieht man hier. Schattenbildlich. Jetzt müssen wir in der Evangelie studieren, was der Herr Jesus über den Heiligen Geist sagt, über dieses Fest der Wochen, über das zukünftige Pfingsten. Er sagt in Johannes 16, Vers 7, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch oder der Tröster. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Das heißt, das ist jetzt eine ganz einfache Lehre der Bibel, hat der Herr Jesus selber gelehrt. Bevor der Herr Jesus Christus in der Himmelfahrt Jesu, siehe Apostelgeschichte Kapitel 1, diese Erde nicht verlassen hatte, konnte der Geist der Sohnschaft nicht kommen. Das heißt, der erste Mensch wird erst wieder geboren an Pfingsten. Bevor der Herr Jesus nicht im himmlischen Heiligtum war und sein Blut ins Heiligtum brachte, konnte niemand wiedergeboren werden. Das ist jetzt von letzter Bedeutung. Wisst ihr, es ist sehr einfach, eine Bibel manchmal etwas anders zu übersetzen, als geschrieben steht, wenn es in die Lehre reinpasst. Es steht zum Beispiel ganz klar in der Bibel über Petrus, als der Jesus mit ihm redet, wenn du dich dermals einst bekehren wirst. Das haben wir dann abgeändert, wenn du zurückkehrst. Aber es war klar, Petrus war biblisch gesehen nicht wiedergeboren. Sondern sie haben alle ihre Wiedergeburt erlebt in Apostelgeschichte 2,1 in unserem Text auf dem Söller in Jerusalem. Und Pfingste heißt nichts anderes wie die erste Wiedergeburt, der Erstling. Das heißt, die erste Wiedergeburt geschieht. Jetzt plötzlich ist der Geist der Sohnschaft da. Jetzt ist dieser Heilige Geist da. Der bisher nur in der Stiftshütte war, nur in der Elite, der während den Evangelien nur auf den Herr Jesus konzentriert war, ist nach der Himmelfahrt Jesu, wird er ausgegossen und ist plötzlich jedem Gläubigen zugänglich. Das heißt, der Heilige Geist ist jetzt in jedem Herzen eines wahren Gläubigen. Das heißt, der Heilige Geist macht Wohnung in den Herzen der Gläubigen und schenkt ihnen die Wiedergeburt. Und in dem Moment, wenn das geschieht, dann ist ein Mensch ein Erstling. Und das meint Pfingste. Wisst ihr, wenn ich mein Pfingste erlebt habe, ich habe mein Pfingste erlebt am Donnerstag Ich weiß leider das Datum nicht mehr, obwohl ich es nachgucken könnte. Ich schaue ihn auch entsetzlich, wenn man es nicht nachguckt. Und zwar, es war mal Donnerstag, im März 1974. Da habe ich mein Pfingsten erlebt. Meine Bekehrung war mein Pfingsten. Euer Pfingsten war eure Bekehrung. In dem Moment, wie der Herr Jesus eure Sünden vergab und ihr den Herrn Jesus aufgenommen habt als Erlöser, zog der Heilige Geist in eure Herzen ein und ihr wurdet wiedergeboren. Dort war euer Pfingsten. Dort war praktisch das Fest der Wochen für euch persönlich. Und Pfingsten bedeutet Errettung, Wiedergeburt, Innewohnung des Vaters und des Sohnes. Sagt der Jesus, Johannes 14, 23, wir werden kommen und Wohnung bei euch machen. Das ist was ganz Wichtiges, Römer 8, Vers 9. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Klare Aussage. Wer den Geist der Sohnschaft nicht hat, gehört nicht ihm. Paulus war biblischer wie wir. Er hat die Gläubigen nicht gefragt, was für eine Heiligungsstufe hast du. Er hat die Gläubigen auch nicht gefragt, hast du Heilsgewissheit? Hat er sie alles nicht gefragt. Als er in Apostelgeschichte 19 auf angeblich Gläubige trifft, die vielleicht ein bisschen anders waren, als er erwartet hat, fragt er sie nur eine Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Ich sage es immer ganz hart. Entweder ich bin geistgetauft, ich habe mein Pfingsten erlebt, oder ich bin gar nicht gerettet. Pfingsten heißt Errettung. Pfingsten heißt Wiedergeburt. Und es ist ungeheuer wichtig von der Bibel her zu wissen, bis Apostelgeschichte 2, Vers 1 gab es keine Wiedergeburt. Und dann kommt der Heilige Geist plötzlich mit brachialer Gewalt als Geist der Sohnschaft. Und jetzt passiert etwas. Epheser 1, Vers 13, das ist vorher nicht passiert. Lest das Alte Testament, studiert 3. Mose, dass ihr schätzen lernt, was das Fest der Wochen, was das Pfingstfest euch gebracht hat. Für manche Sünde, die uns der Herr Jesus heute vergibt, da werdet ihr alle in den Tod gegangen. Die Flüche eurer Vorfahren, auch unsere germanischen Vorfahren, die ihren Okkultismus getrieben haben, wäre bis ins 3. und 4. Glied in eurem Leben wirksam gewesen. Aber sie sind es nicht mehr. Das ist der große Unterschied. Weil in Epheser 1, Vers 13 und 14 steht eine ungeheure Aussage. Es heißt hier, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr glaubtet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Pfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. In dem Moment, wie ihr zum Glauben kamt, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dieses Wort meint ausdrücklich, das heißt im Griechischen war das Wort aus der Handelssprache. Und das bedeutete, dieses Wort, dass man einen Stempel aufdrückt, ein Siegel. Es wurde zum Beispiel auf einen Sack Mehl, der verkauft wurde, wurde dieses Siegel aufgedrückt. Und die Bedeutung war, dass der Vorbesitzer, das heißt der Teufel, keine Rechte mehr hatte. Das ist von letzter Bedeutung. Wo wirklich Pfingsten geschieht, wo wirklich Wiedergeburt geschieht, wo wirklich Menschen zum Erlöser Jesus Christus kommen, da sind auch die Sünden der Vorväter gebrochen. Nur wenn man das nicht begreift, dann macht man seine Lehre drumherum. Dann kommt ein Gläubiger und er ist nicht ganz frei, dann macht man Okkultseelsorge und lauter solche Dinge. Statt dass man begreift, mit dem Fest der Wochen, mit Pfingsten bricht jede Bindung. Gar keine Frage. Pfingsten war so etwas Brachiales von der Erlösung her, dass es auch kein zweites Erlebnis gibt. Pfingsten war kein zweites Erlebnis, sondern es war das Erlebnis. Es war das Kommen des Erstlings. Wenn man jetzt in die Bibel hineingeht, dann sehen wir, dass es... Wir werden ja noch Joel studieren müssen, millimetergenau. Dann sehen wir, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes war, diese Verheißung aus Joel 3. Und hier in Jakobus 1, Vers 18 zeigt die Bibel nochmals ganz nüchtern, was an diesem Fest der Wochen, an diesem Fest der Erstlinge geschah. Nach seinem Willen hat er uns erzeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wisst ihr, das Ganze hört sich vielleicht von der Palette vom Alten Testament her kompliziert an und ist so einfach. Gott sagt im Alten Testament, dieses Pfingstfest, dieses Fest der Wochen, bringt etwas Neues. Eine neue Ernte beginnt. Das heißt, Menschen können plötzlich wieder geboren werden. Die Heiden können gerettet werden. Es beginnt was absolut Neues. Eine neue Versammlung, die Gemeinde der Leib Jesu Christi. Die Werke sind erledigt. Ich bin frei. Ich kann Gott dienen, wie ich bin. Und ich kann mich Gott wirklich hingeben. Das ist das Fest der Woche. Und das bringt mir die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und jeder Gläubige, der die Wiedergeburt erlebt hat, der gerettet ist, ist ein Erstling, der diese Dinge hat im Herzen. Ob es wirksam ist, ist eine zweite Sache, aber er hat sie innerlich. Und darum redet die Bibel dann eben von den Erstlingen. Und das ist jetzt wichtig, wenn wir uns über Pfingsten unterhalten. Was bedeutet Pfingsten? Bedeutet Pfingsten, wie man es uns weiß macht, dass ich plötzlich mich nach Kraftwirkungen ausstrecke? Lehrt die Bibel nicht. Sondern Pfingsten bedeutet, ich bin ein Erstling. Das ist Pfingsten. Wenn ich Apostelgeschichte 2 lese, dann weiß ich, das, was die Apostel auf dem Söller erlebt haben, das habe ich im Keller, im Waschraum der Bank erlebt, 1974. Ich habe mich im Waschraum bekehrt. Das heißt, ich habe mich im Keller bekehrt. Das war das gleiche Erlebnis wie Pfingsten. Dort war mein Pfingsten, meine Wiedergeburt. Und wenn der Gläubige begreift, was Pfingsten heißt, dann weiß er, Pfingsten heißt Wiedergeburt. Pfingsten heißt, ich bin ein Erstling. Ich gehöre zu dieser Erstlingsgemeinde. Ich bin der Erstlingsgabe des Heiligen Geistes teilhaftig. Alles, was das Speisopfer, alles, was das Fest der Wochen mir aussagt, habe ich. Ich muss es nur ausleben. Und dann in Offenbarung 14, Vers 4, am Ende, nach der Entrückung der Gemeinde, dort zeigt dann die Schrift nochmals so einen Rückblick und dann heißt es, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es auch geht. Denn sie sind aus Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Das ist eine ganz einfache Aussage. Der Herr Jesus ist der Erstling, der Prototyp. Zu Pfingsten kommt der Geist der Erstlingschaft, der Heilige Geist. Da beginnt das Neue. Und in dem Moment, wenn man Erstling ist, wenn man wiedergeboren ist, das bedeutet Pfingsten, dann sagt die Bibel, man folgt dem Lamme nach, wohin es geht. Das ist Pfingsten. Wisst ihr, das ist ein Gedanke, auf den kommt man gar nicht. So auf den ersten Blick sagt man, Pfingsten ist Kraft. Ja, ist auch Kraft. Aber wisst ihr, was Pfingsten heißt, Erstlingschaft? Pfingsten heißt Gehorsam. Die Erstlinge, die wahrhaftig ihr Pfingsten erlebt haben, die wahrhaftig wiedergeboren sind, steht in der Bibel, sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Das ist der große Unterschied. Wenn wir über Pfingsten reden, dann müssen wir über Gehorsam reden. Dann müssen wir die Menschen fragen, bist du gehorsam? Nicht, hast du Kraft, bist du gehorsam? Die Kraft ist da. Die Frage ist, ob ich gehorsam bin, dass die Kraft ihre Wirkung in meinem Herzen tut. Das ist der große Unterschied. Ihr merkt hier, wie der Teufel hier die wahre Botschaft vom Pfingsten verdunkelt. Wie er das Wesen dieser Lehre der Schrift verdunkelt, indem er glaubt, Pfingsten heißt eine Kraftwirkung von oben. Sie fallen rückwärts zu Boden und liegen zuchtlos auf der Erde. Ist das Pfingsten? Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Pfingsten heißt Erstlingschaft. Erstlingschaft heißt Gehorsam. Sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Das ist der große Unterschied. In 2. Mose 23, Vers 19, da werden dann diese Erstlinge beschrieben. Sie folgen also Jesus Christus nach, wohin es geht. In guten wie in schlechten Zeiten. Kein Wohlstandschristentum. Wisst ihr, es ist einfach, Gott zu dienen, wenn es einem gut geht. Diese Botschaft, die heute durch die Christenheit geistert, dass man predigt, wenn du Gott dienst, geht es dir gut, die kommt aus der untersten Hölle. Weil die Bibel sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, wir werden durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Das heißt, Wiedergeborene haben Kampf, weil sie in Feindesgebiet sind. Weil auf dieser Erde sich der Teufel noch austoben darf, bis er gebunden in der feurigen Pfuhl geht. Und so lange haben wir Kampf. Dir sagt Bibel 23, Vers 19, die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Das heißt, der Erstling gehört ins Haus Gottes. Schon mal ganz wichtig. Als die Gemeinde geboren wurde, als der Erstling auf der Erde entstand, die Gemeinde Jesu, dann heißt es sofort, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, im Brotbrecher, in den Gebeten und in der Gemeinschaft. Das heißt, hier ist etwas Ungeheures. In dem Moment, wie Erstlingschaft hier ist, ist Gemeinschaft. Und jetzt pass auf, ihr Gläubigen. Wenn ihr die Nase voll habt von den anderen Gläubigen, wenn ihr enttäuscht seid, aber wenn ihr beginnt, euch von der örtlichen Gemeinde zurückzuziehen, es sei denn, sie steht falsch. Nehmen wir mal an, alles in Ordnung, aber ihr habt einfach die Nase voll. Und ihr zieht euch von den Gläubigen allgemein zurück. Ihr geht hin so ins Einzelgängertum. Dann ist es vielleicht wichtig, dass ihr wisst, dass das nicht der erste Schritt zum Abfall ist, sondern der zweitletzte. Wo die Erstlinge sind, wo Pfingsten ist, da ist Gemeinschaft. Den wahrhaft wiedergeborenen Gläubigen, der mit Gott in Ordnung ist, den zieht es ins Haus Gottes. Weil die Erstlinge gehören des Haus Gottes. Sie haben Sehnsucht nach der Gemeinschaft. Sie haben Sehnsucht, als Gläubige zusammen zu sein. Das ist der Normalzustand. Es ist einfach wichtig zu wissen, was das heißt. Erstlingschaft, Pfingster heißt Gemeinschaft der Heiligen untereinander. Es heißt Gehorsam, dem Herr Jesus nachzufolgen. Und was noch heißt, in 3. Mose 23, Vers 19... Ihr sollt auch einen Ziegenbock zum Sündopfer und zwei einjährige Lämmer zum Dankopfer zurichten. Und der Priester soll sie samt dem Erstlingsbroten weben, nebst den beiden Lämmern. Das heißt, die Erstlinge, die Erstlingsbrote, die gehören zum Priester. Das ist von letzter Bedeutung, dass man das erkennt. Ein wahrhaft Wiedergeborener, ein wahrhaft Gläubiger, der Gott dienen möchte, der ein wirklicher Erstling ist, der gehört zum Priester. Und Geschwister, überprüft einmal eure Stellung zum Herrn Jesus. Brennt euer Herz. Guckt einmal die Frischbekehrten an, wie sie von ihrem Heiland reden. Wie diese Herzen brennen für den Herrn Jesus. Dann guckt euch manchmal alte Gläubige an, wie stumpf alles geworden ist. Aber die wahre Erstlinge, die wahre Kinder von Pfingsten, die wahre Kinder, die geboren wurdet, die ersten hier in Apostelgeschichte 2, die wahrhaft wiedergeborenen, es sind Leute, die sind beim Priester, die sind nah bei Jesus. So heißt es im alten Erweckungslied, Himmelsluft uns da und weht, nah bei Jesus. Wisst ihr, und wir haben eine absolut teuflische Lehre derzeit in der Christenheit. Man bringt uns systematisch bei, dass alle geistlichen Dinge auf Technik basieren. Es läuft alles mit Technik ab. Die Bibel lehrt, es läuft nicht mit Technik ab, sondern mit persönlicher Beziehung. Es ist interessant in der Seelsorge, wenn man die Leute erlebt, die sagen, ich habe Folgendes getan, und dann legen sie dir ihre Rechnung vor. Sag, ich habe das gemacht, diesen Schritt, jenen Schritt, jetzt muss der Herr antworten. Da sind sie verwirrt, weil der Herr nicht antwortet. Aber der Herr ist kein Automat. Der Herr ist El Shaddai, der Allmächtige. Er tut, was er will. Und das ist eine persönliche Beziehung zwischen Jesus Christus und mir. Und wenn man wirklich ein Erstling ist, ich denke, dann müssen wir beginnen, diese Stellung zum Herr Jesus, diese erste Liebe eifersüchtig zu hüten. Ich möchte dazu lesen, Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen allen deines Einkommens. Wisst ihr, das ist jetzt einfach hier über Geld zu predigen. Aber es ist interessant, im Alten Testament hat die Bibel das Geld gemeint, im Neuen Testament meint sie was anderes, nämlich alles. Es war interessant, die Schwester, die ich kenne, die war auch der Meinung, dass sie Gott mit ihren Gütern, mit finanziellen Dingen abspeisen konnte. Aber der Bruder, zu dem sie kam und ihm das Geld brachte, der war geistlich, der hat es durchschaut. Er hat zu der Schwester gesagt, du Schwester, der Herr will nicht dein Geld, er will dich. Das war der erste Schritt zu einer Berufung. Und ich denke, hier ist einfach etwas ganz Wichtiges, dass wir, wenn wir Pfingstes hören, dass wir nicht mehr, ich sage es mal, den Kopf wegdreht, wenn wir die Verführung der Pfingstbewegung sehen. Dass wir aber auch nicht beginnen, an Kraft zu denken, sondern wenn wir Pfingsten hören, dass wir uns bewusst werden, Pfingsten, Pentekoste, ist der 50. Tag, wo das Neue beginnt, wo das Speisopfer gebracht wurde, wo die Gemeinde geboren wird, wo die Werke beendigt sind, wo ich plötzlich befreit Gott dienen kann, wo ich mich im Herr Jesus wirklich hingeben kann. Und die Hingabe, die hier gemeint ist, ist alles. Die Hingabe meines Lebens. Das hat weniger mit Kraft, mehr mit Gehorsam zu tun. Dem Lamme zu folgen, Schritt für Schritt, das ist Pfingsten. Ich sage es einmal hart. Je mehr du von der Kraft Gottes beherrscht wirst, je mehr wirst du gehorsam sein. Je mehr du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, je mehr wirst du dem Herrn Jesus nachfolgen. Je mehr wirst du ein Jesuskind sein, ein Mann oder eine Frau, die am Saum seines Kleides hängt, die nicht mehr sein kann ohne ihn. Je weniger du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, je mehr die Wirkung dieser Erstlingschaft, die Kraft des Heiligen Geistes, je mehr sie durch Lauheit weicht, je weniger wirst du das sein, je weniger wirst du gehorsam sein, je weniger wirst du ihm dienen, je weniger brauchst du ihn. Und jetzt seht euch die Lehre an. Die Lehre bewirkt alle, dass ich der Herr im Prinzip gar nicht mehr brauche. Manchmal haben wir den Eindruck, er stört sogar. Ihr versteht? Pfingster heißt eine absolute Abhängigkeit von Herrn Jesus. Eine absolute Bereitschaft zu letztem Gehorsam. Eine absolute Bereitschaft, dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Und dann kommt die Kraft Gottes zur Wirksamkeit. Aber der Erstling war immer gehorsam. Der Erstling war immer im Haus Gottes. Der Erstling war immer beim Priester. Das ist das Wesen von Pfingsten. Pfingsten ist Erstlingschaft. 4. Mose 3, Vers 12. Siehe, ich habe die Leviten unter den Kindern Israel genommen, anstelle aller Erstgeborenen unter den Kindern Israel, also dass die Leviten mein sind. Denn alle Erstgeburt ist mein. An dem Tage, da ich alle Erstgeburt in Ägypten schlug, heiligte ich mir alle Erstgeburt in Israel, von den Menschen bis zum Vieh. Die Bibel lehrt uns, dass wir Könige und Priester sind als Gläubige. Und der Erstling hat sein Leben verwirkt. Der Erstling ist jemand, der Gott dient. Und wir sind die Leviten des neuen Bundes. Und von uns erwartet Gott, dass wir diese Erstlingschaft ausleben, indem wir Gott priesterlich dienen. Das ist das große Geheimnis von Pfingsten. Wahre Erstlinge, wahre wiedergeborene Gläubige sind Priester Gottes und sie leben und dienen Gott priesterlich. Wisst ihr, der Teufel versucht immer von dem abzulenken. Sagt, Pfingsten ist Kraft. Oder wenn man negative Erfahrungen hat mit der Pfingstbewegung. Pfingsten ist Verführung. Ist einfach. Ist ein Ablenkungsmanöver. Pfingsten heißt, sie folgten dem Lamme, wohin es geht. Pfingsten heißt Gehorsam. Pfingsten heißt, sie sind nah bei Jesus. Pfingsten heißt, sie sind im Hause Gottes. Sie sind gemeinschaftsfähig. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt in der Beziehung zwischen Jesus Christus und ihnen. Das ist Pfingsten. Und hier haben wir dann etwas, das von letzter Bedeutung ist. Und zwar, ich habe mir lange überlegt, ob ich es euch erzähle, aber ich erzähle es euch. Und zwar, es ist etwas, ich würde fast sagen, wo man den Vorhang eines Geheimnisses hinwegzieht. Ich bin auch niemand böse, wenn er das nicht so sieht. Aber es gibt in der Bibel Geheimnisse, und die hängen mit Pfingsten zusammen, aber mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes, die gehen letztlich Tiefe. Das ist in 2. Mose 26 diese Stelle über die Stiftshütte. Hier ist die Wohnung Gottes. Und die Wohnung Gottes ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Tempel des Heiligen Geistes sind die einzelnen Gläubigen und sie zusammen bildet den großen Tempel, nämlich den Leib Jesu Christi. Das sind die Leute, die in einem Geist zu einem Leib getauft wurden. Die Leute von Pfingsten, die Erstlinge. Jetzt wird die Wohnung beschrieben. Sie sind aus 10 Teppichen. 5 plus 5, Gnade und Verantwortung. Hier kommt Zahlensymbolik. Sie sind weiß, von weißer Baumwolle. Sie sind blau. Sie hat himmlische Natur. Sie sind rot. Sie haben immer noch dieses sündhafte Fleisch. Und trotzdem baut Gott genau aus diesen Dingen, baut er die Wohnung Gottes, nämlich die Gemeinde. Die Länge von so einem Teppich war 28, 4 mal 7, 28, 4, Regel ohne Ausnahme in der Bibel, 7, die Zahl Gottes. Und sie haben alle ein Maß, sie sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Sie sind alle gleich errettet durch das Blut des Lammes, es ist alles gleich. Es wird erklärt, wie diese Teppiche zusammengehören. Jetzt sagt die Bibel, 5 Teppiche sollen zusammengefügt sein. 5 ist die Zahl der Gnade. Steht immer für den begnadigten Sünder. Jetzt wird es interessant, wenn ihr den Text schon mal in Ruhe durchlässt, dann seht ihr, was interessant ist. Die Zahl 5, die Gnade, und 6 ist der Sünder. Zum Beispiel Goliath war 6 Ellen hoch. In der sechsten Stunde kam die Finsternis übers Kreuz. 6 ist immer die Zahl der Finsternis. 666. Oder der Endzeitmensch in Thessalonicher, im Timotheusbrief hat 18 Merkmale, 6 plus 6 plus 6. Kann man in der Bibel leicht beobachten. Das heißt, hier steht jetzt plötzlich, 6 muss mit 5 zusammenkommen. Das heißt, dieser sünderverdorbene Mensch und die Gnade 5, die müssen zusammengehen. Jetzt seht ihr was Ungeheures vom Schattenbild her. Darum habe ich es eigentlich gelesen. In Kapitel 26, Vers 5. Du sollst 50 Schleifen machen am Ende eines Teppichs und 50 Schleifen am äußeren Ende des anderen Teppichs und sie so zusammenzufügen. Von diesen Schleifen sollen je eine der anderen gegenüberstehen und du sollst 50 goldene Haften machen, damit die Teppiche sich zusammenheften, einer an den anderen, dass die Wohnung ein Ganzes werde. Du sollst auch Teppiche machen aus Ziegenhaaren zum Zelt über die Wohnung. 11 solche Teppiche sollst du machen. 5 plus 6, die Zahl der Gnade und die Zahl der Finsternis. Die kommen zusammen. Durch 50. Wisst ihr, jetzt kommt das Entscheidende. Alles in dieser Stiftshütte, der ganze Bau, dass die Sünder hier eingefügt werden, durch Gnade, alles, was ihr hier in diesem Schattenbild seht, ist zusammengefügt mit 50 goldenen Haften. Und 50 heißt Pentekoste, Pfingsten, der 50. Tag. Man sieht hier im Schattenbild, wie Gott durch diese Wirkung des Heiligen Geistes an Pfingsten die ganze Gemeinde zusammengefügt hat, wie er an Pfingsten die Gnade vermittelt hat. Alles, was hier geschah, geschah durch diese 50 Klammern, die halten die ganze Gemeinde zusammen, in einem Geist zu einem Leib getauft. Hier sieht man es im Schattenbild. Und es muss uns klar sein, Pfingsten heißt, ich bin ein Gotteskind, ich bin ein Erstling, ich bin gerettet, ich habe kein Eigenleben mehr, ich bin verpflichtet, Gott zu dienen, ich bin ein Priester, ich gehöre ins Haus Gottes, ich gehöre an den Saum seines Kleides, ich folge dem Lamm im Gehorsam, wohin es geht, und in dem allem wirkt die Kraft Gottes, das ist Pfingsten. Aber nicht ein bisschen Kraft. Ich habe meinen Bruder gehört, der hat mir einen Unsinn erzählt, also das war kindergartenreif. Er hat mir erzählt, dass die Kraft Gottes über ihn kam, hat man gemessen bei den Brüdern, wer am ärgsten Geist getauft wurde, wer am höchsten in die Höhe hat hüpfen können. Ihr versteht, das ist nicht die Kraft des Heiligen Geistes, das ist nicht Pfingsten, das war Kinderei. Kinderei. Wisst ihr, und die Bibel sagt nicht umsonst im Korintherbrief, werdet Mündige, werdet Erwachsene, seid keine kleinen Kinder mehr. Und je tiefer ein Mensch erkennt, was es mit Pfingsten auf sich hat, mit diesem Kapitel 2, was Gott uns hier in diesem Fest der Wochen geschenkt hat, mit diesem neuen Speisopfer, je mehr das ein Mensch erkennt, je mehr wird er erwachsen in Christo, je mehr blickt er auf das Wesentliche, je weniger wird er verführt. Wir kommen nicht drum hin, wir werden das Kapitel millimetergenau untersuchen müssen. Aber hier ist etwas ganz Wichtiges. In Apostelgeschichte 2, Vers 1, da ist etwas passiert. Da ist nicht nur die Erstlingschaft geschehen, nicht nur die Geburtsstunde der Gemeinde, sondern hier bricht auch das Reich Gottes an. Müsst ihr nachlesen in Apostelgeschichte Teil 5. Und jetzt ist plötzlich der Geist der Sohnschaft da. Ich lese dazu Römer 8, Vers 15. Dort heißt es, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft. Wörtlich heißt es, der Annahme an Sohnestatt. Das heißt, der Adoption empfangen. Und in dem Moment, wie der Heilige Geist da war als Geist der Sohnschaft, da bin ich in die Familie Gottes hineingetauft. In dem Moment bin ich adoptiert. Aber vorher nicht. Das ist wichtig zu wissen. Auch von der Lehre her. Wisst ihr, ich würde, wenn ich es dürfte, man darf es ja nicht, aber ich würde, wenn ich es dürfte, würde ich an der Bibel einfach, wenn man die schneidet, selbst trotz Goldschnitt, würde ich bei Apostelgeschichte 2,1 einen kleinen Rand stehen lassen. Wisst ihr warum? Dass niemand mehr vergisst, da beginnt was Neues. Dass jedes Mal, wenn er seine Bibel anguckt, dass er weiß, wenn ich hier drüber gehe, dann geschieht das Fest der Wochen. Dort geschieht das neue Speisopfer. Dort geschieht die Geburtsstunde der Gemeinde. Ab dem Zeitpunkt ist das Neue. Dass niemand mehr auf die Idee kommt, zum Beispiel Psalm 150 zu lesen und der Gemeinde zu predigen, komm, wir tanzen Dringelreihen, man lobt Gott mit Reigen. Dass man auf solche Kinderreihen nicht mehr kommt. Ihr versteht? Mit Pfingsten bricht das Neue hervor. Der Gehorsam, die Kraft, die Zucht, plötzlich der Weg, Gott zu dienen. Und was auch ganz wichtig ist, Römer 10, Vers 4, Christus ist das Ende des Gesetzes. Alles, was wir nicht tun konnten vom mosaischen Gesetz, ist am Fest der Wochen, am Pfingsten erfüllt. Das ist das Herrliche. Christus ist das Ende des Gesetzes. Wisst ihr, ich hatte einen Bruder gekannt, der hat mir gesagt, er liebt den Herrn mehr wie ich. Habe ich gesagt, wie kommst du da drauf? Er hat auch gesagt, deine Frau hat Ungehorsam im Herzen. Er hat alles gesehen. Der hat es ganz einfach gesagt. Er hat zu mir gesagt, ich liebe den Herrn mehr wie du, weil ich der dritte Mose halte und du nicht. Wisst ihr? Und das sind die Fehlschaltungen geistlich. Das Blut Jesu Christi löscht das mosaische Gesetz von der Rechtsforderung her vollständig aus. Das heißt, ich bin befreit. Alles, was im Alten Testament praktische Rechtsforderung war, ist durch das kostbare und teure Blut Jesu ausgelöscht. Und in dem Moment, wie Pfingsten geschah, wie ich wiedergeboren wurde, ist es mein Eigentum. Das heißt, ich bin frei vom mosaischen Gesetz. Ich kann Gott dienen ohne mosaisches Gesetz. Das ist eine ungeheure Botschaft. Lässt mosaische Gesetz, dass ihr glücklich werdet, was ihr nicht mehr tun müsst. Denkt einmal an Achan. Es war doch nicht schlimmer. Kleine Unterschlagung. Schwachheit seines Fleisches. Wisst ihr, was passiert? Er stirbt. Gott tötet ihn unbarmherzig. Und heute? Wenn Gott heute so handeln würde, wie viel wären wir hier, die leben würden? Da hat mein Prediger gesagt, der hat gesagt, die Beerdigungsinstitute hätte Hochkonjunktur. Wenn Gott noch so handeln würde, wisst ihr, wir müssen froh sein, dass das mosaische Gesetz von Gott her erfüllt ist durch das Blut Jesu Christi. Ganz wichtig, die Verheißung des Vaters, der Geist der Sohnschaft ist da. Jetzt ist er erledigt. Jetzt ist er da. Jetzt kommt zu mir und sagt jemand, du brauchst eine neue Taufe im Heiligen Geist. Ich muss sagen, ist erledigt. Ich bin bekehrt. Die habe ich erhalten bei der Wiedergeburt. Du brauchst ein neues Pfingsten. Sag ich, erledigt. War es Fest der Woche vor 2000 Jahren. Dort kam das neue Pfingsten. Ist alles erledigt. Du brauchst eine neue Begegnung mit dem Herrn. Sag ich, alles geschehen. Das Einzige, was ich noch tun muss, ich muss ein Erstling. Ich muss wie ein Erstling leben als Erstling. Das Einzige, was mir fehlt, ist Gehorsam. Sobald ich jetzt gehorsam dem Lamme nachfolge in der Erstlingschaft, kommt das alles zur Wirkung. Aber es ist alles geschehen. Es kommen die Brüder und sagen, in Indonesien gießt Gott den Geist aus. Entschuldigung, er ist reichlich ausgegossen durch Jesus Christus. Der wird nicht mehr ausgegossen. Der wird hinweggenommen bei der Entrückung. Es ist alles geschehen. Es ist vorbei. Das Einzige, was du tun musst, sei gehorsam. Wisst ihr, es sind alles Ausrede, dass man nicht gehorsam sein muss. Es ist alles bloß Ausrede. Es gibt kein listigeres Tier auf diesem Erdball wie der Mensch. Wenn ihr mal sehen wollt, wie tückisch und wie hinterhältig ein Herz ist, dann lest 1. Mose 3. Da seht ihr's. Gott kommt zu Eva und sagt, ihr habt gesündigt. Zuerst kommt er zu Adam. Adam sagt, nicht ich, die Frau. Da geht Gott zu Eva. Eva sagt, nicht ich, der Teufel. Ist typisch. Der Mensch hat immer eine Ausrede. Und er hat auch immer Ausrede, wenn es um geistliche Dinge geht. Bloß hier ist die Ausrede vorbei. Pfingster heißt, das Fest der Wochen, das neue Speisopfer ist da, ihr habt alles. Das Speisopfer ist fertig. Die heilige Versammlung ist einberufen. Die Gemeinde ist da. Gott will jetzt die Hingabe, ist alles bereitet. Das Einzige, was jetzt der Gläubige noch tun muss, er muss aufstehen und im Gehorsam Gott dienen. Der Rest kommt automatisch. Die Bibel drückt es dramatisch aus. Wiedergeburt ist da. Und sie nennt es im herrlichen Satz, Kolosser 1, Vers 25, eine der schönsten Bibelstellen in der ganzen Bibel. Sie redet hier vom Geheimnis, das den Geschlechtern in früheren Zeitaltern verborgen war, jetzt uns geoffenbart wurde. Jetzt erklärt es, was dieses große Geheimnis ist. Das neue Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, der Geist der Sohnschaft ist in mir. Das ist es. Und jetzt erklärt der Paulus ganz einfach, und das ist unsere Botschaft, auch an die Gläubigen. Nachdem du ein Erstling bist, nachdem du Pfingsten erlebt hast, nachdem du wiedergeboren bist, sagt Paulus ganz nüchtern, er versucht, jeden Mensch in Christus darzustellen. Das heißt, der ganze Kampf geht nur darum, in ihm zu bleiben, gehorsam zu sein, dem Lamme zu folgen, Schritt für Schritt. Das ist der Kampf. Alles andere ist Ablenkungsmanöver. Wisst ihr, manche kommen so salbungsvoll in die Seelsorge und fragen, was ist der Wille Gottes? Man müsste eigentlich immer ganz einfach sagen, du, wenn du den wirklich tun willst, sagt die Bibel, dann wirst du ihn erkennen. Es ist alles so einfach in der Schrift. Es bündelt sich auf ein paar kleine Wahrheiten, die zentral uns Menschen vor Herzenstür niedergelegt wurden. Wir müssen nur sagen, wir wollen oder wir wollen nicht. Man hat so viele Ablenkungsmanöver des Teufels. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Christus ist in uns. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Wir sind mit Gott versöhnt. Das Sühnopfer ist hier. Wir sind in die Stellung in Christus hineinversetzt. Wir können in Christus bleiben. Wir sind Priester Gottes. Es ist alles da. Wir können Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das Heil ist für alle Menschen offen. Wir können evangelisieren, missionieren. Es ist alles hier. Die Ausrüstung aus dem 2. Petrus 1, Vers 3 ist auch da. Es ist alles da, was der Mensch braucht. Das Einzige, was fehlt, ist, dass die Kinder von Pfingsten, die wahren Pfingstler, ich bin Pfingstler, ein wahrer Pfingstler. Jeder Wiedergeborene ist ein wahrer Pfingstler, er ist ein Wiedergeborener, er ist ein Erstling, er ist ein Kind, der zum Fest der Woche geladen ist. Das Einzige, was fehlt, dass die Kinder von Pfingsten endlich tun, was Pfingsten heißt. Dass sie endlich beim Priester bleiben. Dass sie endlich dem Lamme folgen, wohin es geht. Dass sie endlich im Hause Gottes bleiben. Dass sie endlich diese Erlösung ausleben. Das ist alles. Das heißt Pfingsten. Wisst ihr, da hat er schlechte Ausrede. Ich auch. Abraham hatte nicht den Geist der Sohnschaft. David hatte nicht den Geist der Sohnschaft. Mose hatte nicht den Geist der Sohnschaft und haben Gott gedient. Sie hatte der Heilige Geist, aber nicht der Geist der Sohnschaft. Aber wir alle, die wiedergeboren sind, wir haben den Geist der Sohnschaft. Wir haben Pfingsten erlebt. Wisst ihr, wie viel mehr müssen wir beginnen, nachdem das lang Ersehnte, wo sich die Heiligen des Alten Testamentes danach gesehnt haben, ein Simeon, wo sie sich verzehrt haben, dass endlich der Geist der Sohnschaft kommt, dass endlich der Erlöser kommt, nachdem der Erlöser hier war, alles getan hat, und diese vollkommene Erlösung vor unseren Herzenstüren liegt, wie viel mehr müssen wir aufstehen als Gläubige und beginnen, Gott zu dienen. Das heißt Pfingsten. Ich möchte beten. Und da Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du am Kreuz vor Golgatha alles getan hast, dass dieses Fest der Woche gemündet hat in der Geburtsstunde der Gemeinde, als du der Geist der Sohnschaft auf diese Erde sandest. Und Vater im Himmel, wir danken dir für die unaussprechliche Gabe, die du uns hinterlassen hast, dass du uns deinen geliebten Sohn gegeben hast und dass du samt dem Herr Jesus in unsere Herzen Wohnung gemacht hast durch deinen Heiligen Geist. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und nachdem wir Kinder von Pfingsten sind, Kinder der Wochen sind, Erstlinge, gib uns einen ungetrübten Blick, was das bedeutet, nämlich in Wirklichkeit dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Und Herr Jesus, ergreif uns einfach heute Abend ganz praktisch an der Hand, wo im Herzen von mir oder im Herzen von meinen Geschwistern ungehorsam ist. Lass uns heute nicht rausgehen, ohne dass dein Finger auf dieser Stelle liegt. Und ich bitte dich, lass uns keine Ruhe, bis wir beginnen, als Erstlinge zu leben. Dir dem Lamme gehorsam zu sein, dir zu folgen, wohin du gehst. Und Herr Jesus, wohin du heute diese Halle verlässt, möchten wir dir folgen. Ich möchte dir folgen. Ich bitte für meine Geschwister, dass wir den Mut finden, dir in deinen Fußstapfen nachzufolgen, wohin du gehst. Auf das diese heilige Versammlung geschieht. Auf das dieses große Speisopfer wirksam werde. Auf das wir wirklich hingegeben dir dienen. Gib uns Gnade dazu und dafür danke ich dir. Amen.